Also ich würde niemals im Leben sagen, ich wäre Therapeutin, auch keine Körpertherapeutin. Ich sehe auch überhaupt nie einen Heilauftrag bei mir.
Und er hat eben wirklich extrem lang auch so von innen einfach nur so Punkte in meiner Vagina so gedrückt und so gehalten einfach nur. Und dann hat er so den nächsten Punkt einfach nur so gedrückt und so gehalten. Und es war wahnsinnig krass, das so zu fühlen.
Man macht sich ja oft wahnsinnig viel Druck im Bett, dass jetzt die Lust da sein muss und dann kommt sie auf jeden Fall nicht. Andere Dinge finden woanders statt. Das heißt, bei uns gibt es zum Beispiel auf keinen Fall Sex.
Warum machst du das? Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Heute zu Gast bei uns ist Johanna Bank. Johanna Bank nennt sich selbst, und das finde ich eigentlich so toll, dass ich so neidisch darauf bin, dass ich das eigentlich am liebsten selber hätte, wie ich mich nenne. So, und sie nennt sich ausgebildete Hure und eingebildete Künstlerin. Das ist so geil, ich liebe es.
An der Stelle, Marc-Uwe Kling hat ja den wunderbaren Begriff der anschaffenden KünstlerInnen. Das finde ich auch ganz toll.
Ah, okay, Ich könnte das machen. Ich bin eine anschaffende Künstlerin. Naja, auf jeden Fall, Johanna Bank.
Du kannst es eh klauen, Luisa, weil seit es diesen Podcast gibt, gibt es irgendwie richtig viele Independent Escorts, die auf ihren Webseiten zu stehen haben, dass sie Geliebte auf Zeit sind. Mm. Also wenn die dir das klauen oder uns das klauen, dann darfst du auch Johanna alles klauen, finde ich.
Ja, du hast mein Segen.
Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Geliebte auf Zeit habe ich selber geklaut. Und zwar, als ich 20 war, habe ich bei einer Agentur gearbeitet. Und die Agentur gibt's nicht mehr. Ich habe auch leider jetzt vergessen, wie die heißt. Aber das war die beste Agentur der Welt. Grüße gehen raus. Und da hatte mich die Agenturleitung selbst, also die hat selbst ihre Leute da, also ihre Damen da als Geliebte auf Zeit bezeichnet. Beziehungsweise hat uns auch so gesagt, ihr seid doch die Geliebte auf Zeit von diesen Menschen. Und hat uns da so gecoacht auch ein bisschen und hat uns das so ein bisschen nahegebracht, wie man sich verhält. Und da fiel dieses Wort Geliebte auf Zeit. Und das ist mir so seitdem im Kopf geblieben, dass ich dann den Podcast so genannt habe.
Jetzt kommt's raus. Aber schön.
Crazy, oder? Okay, also, wir sprechen heute mit Johanna Bank, ausgebildete Hure und eingebildete Künstlerin, ausgebildete Tantra-Masseurin und jetzt habe ich das vergessen.
Beraterin. Oder Coaching.
Sexualberaterin.
Ja, so, also ich sage immer Beraterin. Ja.
Sexualberaterin und hat das Programm Young Tra mitgegründet, worüber wir auch noch sprechen. Schön, dass du da bist, Johanna.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein bei euch in eurem schönen Podcast.
Ja, ich bin auch jetzt gespannt, alles zu hören, weil wir haben ja nur ganz kurz telefoniert und da hast du irgendwie erwähnt, dass du 2 Jahre lang keine Lust auf Sex hattest oder so. Und dann habe ich dich schon direkt abgebrochen und habe gesagt, okay, ich frage dich das dann im Podcast, was dann genau passiert ist. Also was war dein... Das war eigentlich so ein bisschen dein Weg zu Tantra, den du angefangen hast zu erzählen. Aber wie war das? Du hast 2 Jahre lang gar keine Lust auf Sex gehabt und so?
Ich würde nicht sagen, dass ich gar keine Lust auf Sex hatte. Aber das Problem war, also es war einfach eine Zeit, in der ich massiv viel Stress hatte. Und das hat sich auf meinen Körper ausgewirkt. Und ich glaube, das ist ein gängiges Phänomen, dass wenn man viel, viel Stress hat, es passieren kann, dass der Zyklus ausbleibt. Und das ist bei mir passiert. Also ich hatte einfach 2 Jahre lang keinen Eisprung und mein Östrogenspiegel ist komplett in den Keller gesunken. Und wenn natürlich der Hormonhaushalt total durch den Wind ist und gar nicht mehr eingependelt, so wie er eigentlich sein sollte, dann hat das selbstverständlich ja auch irgendwo Auswirkungen auf die Libido. Weil das ja wichtige Hormone sind, die auch in der Libido eine Rolle spielen. Und genau, dadurch habe ich mich die ganze Zeit eigentlich so sehr geradlinig gefühlt, auch meine Emotionen, da gab es keine großen Schwankungen, es war irgendwie alles so ein bisschen egal, ein bisschen getrübt. Genau, und so war es in meiner Sexualität auch. Es gab schon mal Momente, da würde ich sagen, ich habe zumindest im Kopf gefühlt, dass ich Lust hatte, aber meine Vaginalflora hat gar nicht mitgemacht. Also ich war einfach furztrocken. So. Und das war so ein Zustand, der für mich auch in meiner Beziehung damals nicht so wirklich haltbar war. Ich wollte ihn für mich selber ändern, ich wollte ihn aber auch für meinen damaligen Partner ändern. weil das sich natürlich auch auswirkt, wenn man dann so lange keinen befriedigenden Sex hat miteinander. Ja, wir hatten auch Sex in der Zeit, aber es war für mich halt einfach nie schön. Und wenn es für mich nicht schön ist, ist es für ihn auch nicht schön. So, und ja, deswegen habe ich dann gedacht, oh, ich muss unbedingt da jetzt mal ran an den Speck und gucken, wo liegt denn dieses Problem. Und ich war dann auch bei meiner Frauenärztin, die hat das Ganze dann angefangen, auch irgendwann hormonell, also mit einer Hormontherapie zu behandeln. Zuerst haben wir es mit irgendwelchen pflanzlichen Mittelchen versucht, die irgendwie alle nicht angeschlagen haben. Sie meinte, aber das wird auch gefährlich, wenn du es so lange hinauszögerst, weil Östrogene, man hört es ja auch schon, haben was mit Knochen auch zu tun, also Osteoporose, Östrogene, das ist auch vom Wortursprung ähnlich. Das heißt, früher oder später wäre ich dann wahrscheinlich an Osteoporose erkrankt und da hat sie gesagt, da dürfen wir nicht zögern. Genau, das heißt, da habe ich dann einfach Östrogene gespritzt bekommen, um das alles wieder einzupendeln und das hat auch total gut geholfen. Das war auch ein ganz verrücktes Gefühl, weil ich wirklich das Gefühl hatte, so ein bisschen wie so ein High zu kriegen. Also es hat einfach direkt sich auf meine Emotionen niedergeschlagen. Ich habe angefangen, wieder so einen richtigen Zyklus zu bekommen mit halt diesen ganzen Hochs und Tiefs, die man in so einer Zyklusphase ja auch hat. Und ja, mir hat das aber nicht gereicht, weil ich dachte, das ist ja jetzt einfach Symptombehandlung. Aber ich möchte auch an die Ursache. Also den Stress löst es ja nicht auf, den ich hatte. Und da bin ich dann mehr oder weniger zufällig auf die Tantra-Massage gestoßen. So wie das ja manchmal so ist, wenn man so ein Thema mit sich rumträgt und plötzlich springt einen sowas an und man denkt so, oh ja, okay, das fügt sich gerade total ein in alles, also meine gesamte Lebenssituation. Damals kam auch noch dazu, ich hatte mein Kunststudium beendet. Ich habe irgendwie gedacht, ich brauche eine andere Lösung, als einfach nur über Kunstgeld zu verdienen. Das kann ja jetzt irgendwie nicht das Ende sein. So, damit komme ich ja nicht zu Rande. Also da muss ja jetzt irgendwie noch mal ein bisschen Cash in die Tasche.
Und, hast du gerade versucht, hast du gerade gesagt, mit Kunst Geld verdienen?
Ja, genau.
Ach was, okay, Illusion.
Also es gab mal eine ganz kurze Phase in meinem Leben, wo ich dachte, vielleicht wäre das möglich. Und dieser Zahn wurde mir dann aber auch relativ schnell gezogen. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber da gehört viel dazu und das ist ein anderes Thema für sich. Aber Fakt war, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Möglichkeit gesucht, auch noch anderweitig Geld zu verdienen. Und was mir aber in meinem Kunststudium auch schon klar gewesen ist, schon immer klar gewesen ist, ich liebe es, mit meinem Körper zu arbeiten. Ich mache ja vor allen Dingen auch so Performance-Kunst. Naja, und dann saß ich halt irgendwann mal in der Sauna mit einer Freundin und da lagen irgendwie diese ganzen Heftchen, in denen man so rumlesen kann. Irgend so eine Frauenzeitschrift.
In der Sauna? Das,
ja, in der Sauna. Tatsächlich.
So zusammengeklebt und matschig oder?
Ja, geil. Nee, nicht direkt in dem Saunaraum, in dem Ruheraum.
Ah, ja.
Ja, so genau. Und da habe ich dann einen Artikel über Tantra-Massage gefunden, beziehungsweise ich glaube, es war damals nur über Orgasm-Meditation, was ja irgendwie so ein bisschen in die tantrische Richtung geht. Und ich habe es dann gegoogelt, bin auf Tantra-Massage gekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich noch nie was von Tantra-Massage gehört und habe gedacht, okay, das probiere ich aus. Das klingt irgendwie so, als könnte das jetzt in meinem Leben ein fehlendes Puzzleteil sein. Und
wie
ja,
dann
habe ich meine erste
da?
Tantra-Massage 24.
Okay.
Genau. Ja, genau. Und habe eine erste Tantra-Massage gebucht, war davon erstmal nicht hundertprozentig überzeugt. Also es war auch ein bisschen awkward. Vor allen Dingen, und da kommen wir vielleicht schon so ein bisschen auf das Thema Yantra, weil ich das bei einer Frau gebucht habe, die so um die 60 war. Die hätte meine Mutter sein können und ich habe diesen Gedanken währenddessen nicht loslassen können. Der war die ganze Zeit präsent und ich habe gedacht, irgendwie ist das komisch. Das war ja auch die erste sexuelle Dienstleistung, die ich jemals in meinem Leben gebucht hatte zu dem Zeitpunkt. Und ja.
Ich finde es aber auch irgendwie so, ich denke gerade, ich könnte mir das fast ein bisschen heilsam vorstellen, weil das haben wir manchmal bei den Frauenretreats, wo die sich gegenseitig so Tantra-Massagen geben, dass es dann, oder dass ja viele Frauen haben ja so ein bisschen von ihrer Mutter so mitbekommen, du darfst auf gar keinen Fall ein sexuelles Wesen sein, vielleicht tatsächlich auch manchmal wegen so Neidthemen oder so. Und dann so dieses Gefühl, also ich kann mir das total gut vorstellen, so von so einer Mutterperson so mit meinem gesamten Körper inklusive Vulva und Vagina irgendwie so angenommen zu werden oder so oder so eine Erlaubnis zu bekommen, kann ja auch irgendwie was voll Heilsames haben. So. Aber glaube vielleicht war es nicht so dein Thema, also wenn es, du sagst, genau, es war eher so ein bisschen cringe.
Es war ja nicht mein Thema, weil ich mit, ich sag mal, der klischee-nackten Mutter aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Theorie von der nackten Mutter und der nicht-nackten Mutter? Aber es ist so.
Nee, aber klingt ja gut.
Also bei uns gab es keine verschlossenen.
Nee, die kenne ich nicht. Was ist das für eine Theorie?
Na, es ist einfach ganz simpel, dass es sich auswirkt, ob die Mütter oder auch die generell die Familienmitglieder zu Hause nackt rumgerannt sind und ob das normalisiert war oder eben nicht. Bei mir war es Standard. Es war ganz normal, auch dass man die Badezimmertür nicht verschließt und so. Und das macht dann, glaube ich, viel mit der eigenen Persönlichkeit in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf die Befangenheit, auf Scham und so. Und deswegen, so ein Thema hatte ich damit nicht. Also Aber es ist für ganz viele Leute, ich glaube eher der Großteil der Menschheit wächst mit der nicht nackten Mutter auf. Genau.
Ich bin mit der nackten Mutter aufgewachsen.
Ja, siehst du? Also und deswegen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lenia?
Naja, ich hatte halt so Ossi-nackte Eltern, die waren halt eh nackt, aber das hatte halt, heißt dann nicht, dass irgendwie Sexualität auch irgendwie ein erlaubtes Thema war oder sowas, sondern im Osten war man halt nackt, so.
Das klingt so, als hätten die alle keine Klamotten gehabt irgendwie.
Vielleicht lag es daran.
Aber immerhin, wir sind alle drei irgendwo in der Sexarbeit gelandet, ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht was damit zu tun hat. Keine Ahnung.
Ja.
Möglicherweise. Ja.
Okay, und dann warst du aber bei dieser älteren Dame und es war erstmal so ein bisschen so, weiß nicht, ob das was für mich ist oder wie.
Genau, es war schon so interessant, ich möchte weiter forschen, aber so überzeugt, wie ich im Vorhinein dachte, dass ich es sein werde, war ich nicht. Und dann habe ich mich aber erstmal so auf gut Dünken in so einem Seminar angemeldet und da habe ich dann tatsächlich schon an Tag 1 oder 2 gemerkt, okay, doch, das ist ziemlich mein Ding, ich habe da richtig doll Bock drauf. Es gab zwar auch da vieles, woran ich mich auch gestört und gestoßen habe, aber ich habe schon gedacht, daraus kann ich mir das nehmen, was mir gefällt und meins daraus machen und ja, damit bin ich total glücklich geworden. Also, ja.
Was waren so die Sachen, an denen du dich da gestoßen hast, wenn du das jetzt schon so sagst?
Also für mich ist zum Beispiel ein ganz großes Thema Esoterik. Ich glaube, Tantra-Massage ist einfach wahnsinnig stark besetzt mit Esoterik und so einer ganz hohen spirituellen Aufladung und so und ich bin da vom Wesen eher so ein bodenständiger, eher wissenschaftlich orientierter Mensch. Also so, ich lehne die Spiritualität komplett ab. Das ist nochmal so was anderes als Esoterik, würde ich sagen. Aber ja, das war für mich ein großes Thema. Und dann, glaube ich, ist halt auch noch ein großes Thema, was ich merke, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass man zu Leuten zu doll aufschaut oder so. Das war vielleicht auch eher mein Thema als das Thema der Gruppenleitung. Das würde ich jetzt nämlich der Gruppenleitung überhaupt nicht in die Schuhe schieben wollen. Aber es war so ein, ich habe für mich schnell das Gefühl gehabt, oh Gott, das sind so richtige heilige Sexikonen für mich plötzlich, von denen ich hier so ganz viel lernen kann. Und das hat sich mit der Zeit auch aufgelöst. Aber da habe ich dann auch gemerkt, finde ich nicht ganz so nice, dass dieses Gefühl überhaupt aufgekommen ist. Und ich glaube, es hat halt auch was mit dem Thema Nahbarkeit zu tun. Also wenn ein Team sich sehr nahbar zeigt, dann kommt dieses Gefühl vielleicht nicht so sehr auf. Aber so ist so eine leichte Hierarchie entstanden. Genau, ich glaube, überhaupt nicht intendiert von dem Team, so gar nicht. Aber ja, das passiert halt einfach, wenn man so eine ganz, ganz klare Abgrenzung hat. Und ich glaube, man braucht eine Abgrenzung im Sinne von, ich bin die Leitung und ihr seid die Leute, die hier lernen. Das darf ja auch da sein. Das ist ja auch in jeder guten Firma so, ne? Also ein Firmenchef oder eine Chefin sollte auch nicht mit allen Leuten befreundet sein, mit denen, die jetzt praktisch die Mitarbeitenden sind. Halte ich im Seminar auch für wichtig. Aber so ein bisschen halt nahbar sein, finde ich schon gut. Und das habe ich für mich auch mit ins Yantra genommen, dass ich dachte, ich will schon diejenige sein, die in der Zigarettenpause mit den Leuten da sitzt und mit denen über das Leben quatscht und auch ganz offen von sich selbst erzählt. So, genau.
Und so dieses, also was ja für mich ehrlich gesagt immer so das Abstoßendste ist, ist gar nicht so dieses ganze ESO-Zeug, weil damit kann ich ja auch manchmal schon was anfangen oder halt die Sachen rauspicken, die ich irgendwie cool finde oder so. Oder ich glaube, ich mag das auch, wenn Leute irgendwie so ein bisschen weirde Ideen oder Glauben oder sowas haben. Aber ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von so Schattenarbeit. Und ich finde eigentlich in so einem ganz holistischen Tantra spielt das ja auch voll mit rein. So die Ganzheitlichkeit irgendwie vom Menschsein auch. Und was ich halt so in so Tantra-Bubbles, zum Beispiel auch wenn ich auf diesem Seminarhof bin, wo ich öfter bin und dann ist da manchmal neben dem Retreat zum Beispiel auch noch irgendwie eine Tantra-Gruppe oder so, dann weiß ich nicht, dann habe ich so voll oft so richtig dolle, cringige Gefühle, weil das so, weil die so miteinander umgehen, immer so ganz so ganz ruhig und so, oh, das berührt mich gerade so, was du sagst.
Es ist so
nährend. Danke fürs Teilen. Ja, stimmt.
Das war, nee,
es war so nurturing, dieser Austausch mit dir gerade. So, und dann irgendwie so, dann umarmen die sich auch immer so. Und ich stehe ja total auf gute Umarmung, aber dann ist es immer so dieses ganz langsame so, komm, wir machen eine nährende Umarmung.
Ja.
Oh, irgendwie so, keine Ahnung. Und wo ich so, oder zum Beispiel auch, weiß ich nicht, dann haben die immer diese Art, so in die Sonne zu schauen. Dann laufen die so irgendwo lang auf dem Seminarhof und dann auf einmal scheint die Sonne und alle drehen sich so zur Sonne und sind so, oh, ich genieße so das Gefühl von den Sonnenstrahlen auf meiner Haut und so. Und diese Sachen an sich finde ich alle so richtig gut, aber irgendwie gibt's immer so eine Art, und vielleicht ist es nur, weil ich das denen nicht abnehme, aber es kommt bei mir so gar nicht echt an, sondern ich denke mir so, während ich so sehe, wie so eine Person so in der Sonne sitzt, so alleine und die Sonne genießt, denke ich so, in deren Kopf geht locker die ganze Zeit irgendwie so richtig random shit ab, so irgendwie lästern die wahrscheinlich in Gedanken gerade über alle anderen Teilnehmer, die nicht gerade so die Sonne genießen, oder überlegen, wie kann ich jetzt so gucken, dass es so aussieht, als würde ich mega im Zen sein oder so. Also ja, ich merke voll oft, dass ich irgendwie, dass ich dann dieses, oh, das so gar nicht abnehmen kann, und dann finde ich so richtig cringe. Ja, genau. Und hattest du sowas auch, oder war das irgendwie bei euch dann in deinen ersten Erfahrungen da irgendwie auch nicht so der Fall oder so? Oder wie gehst du dann damit um?
Ja, total. Da sprichst du mir auch aus der Seele, das kenne ich total gut, und ich finde das auch so anstrengend, und ich merke dann auch selbst, wie bei mir immer die ganzen Schubladen aufgehen und ich Leute da so reinstecke und ich denke so, ach, tu doch jetzt nicht so, als würdest du das wirklich so fühlen und so. Also genau, diese mangelnde Authentizität, das, was, wie du das auch gerade beschrieben hast, das kenne ich total gut, und ich glaube, für mich ist es deswegen nicht so sehr zum Tragen gekommen, weil ich mir relativ schnell auch innerhalb von einer Gruppe die Leute gesucht habe, mit denen ich vibe und die das ganz genauso fühlen wie ich und mit denen man halt auch so richtig derbe sprechen kann und wo man nicht die ganze Zeit einfach nur so tun muss, als würde die Welt aus Licht und Liebe bestehen und nichts anderem mehr. Also weil genau dieses Thema mit der Schattenarbeit, das kommt mir auch manchmal zu kurz in den Tantra-Massage-Seminaren. Also da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, da gab es sowas auch, aber viel ist dann eben doch auch das in Watte gepackte, ne? Und ja, es ist super wichtig, dass, wenn man mit dem Thema Sexualität zu tun hat und damit arbeitet, dass man sich die Schattenseiten anguckt, definitiv immer, auch bei sich selbst. Und das ist natürlich immer hart und das tut auch immer ein bisschen weh, und deswegen tippen die Leute da ja auch immer so ringsrum und wollen da nicht so richtig ran, aber ja, das ist, ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt.
Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du ja auch über die Geschichte vom Tantra kurz was geschrieben hattest. Und das hat mich auch total überrascht, weil ich das auch nicht wusste. Du hast nämlich geschrieben, dass Tantra gar nicht so eine alte, altindische Geschichte jetzt ist. Also beziehungsweise es kommt irgendwo daher, aber das, was es geworden ist oder so, das ist eher aus dieser... Magst du mal was erzählen, bevor ich hier Quatsch erzähle?
Ja, auf jeden Fall. Also Tantra ist tatsächlich altindisch, Tantra-Massage aber nicht. Das ist halt der Unterschied, und Leute werfen das oft in einen Topf. Also Tantra ist an sich was ziemlich Dunkles, muss man sagen. Also da ging es, das waren halt so Friedhofsrituale, sage ich jetzt mal, ein bisschen salopp. Da haben sich Leute getroffen, um tantrische Rituale zu praktizieren, die natürlich auch mit Sexualität zu tun hatten, aber Sexualität nur in dem Sinne, als dass man gedacht hat, in dem Verbotenen, und Sex ist ja schon immer irgendwie ein verbotenes Thema gewesen, sitzt immer viel Potenzial, ich nehme jetzt mal dieses Wort auch Energie in den Mund, also da sitzt viel Potenzial für Energie, die freigesetzt werden kann, und bei so einem magischen Ritual will man natürlich auch viel Magie haben und viel Energie, die, mit der man Dinge bewirken kann. Also da ging es ja dann irgendwie darum, dass man versucht hat, mehr Macht zu bekommen, indem man diese Rituale vollzieht oder so. Und genau, und also um dieses Energieding jetzt vielleicht an der Stelle ein bisschen greifbarer zu machen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendwas Verbotenes tut, dann hat man doch auch so eine innere Aufladung. Also dann ist man doch so, oh Gott, ich darf das nicht. Und das ist, glaube ich, einfach nur damit gemeint. Diese Aufladung für so eine Situation sollte dazu helfen, irgendwie so ein Ritual zu vollziehen, um Magie freizusetzen, um etwas zu bewirken, was man sich wünscht. So, das ist so das ursprüngliche Tantra in a nutshell, würde ich mal sagen. Bei Tantra-Massage, so wie wir das kennen, geht es ja um ganz andere Dinge. Da geht es ja um Sinnlichkeit und Achtsamkeit und irgendwie so ganz bei sich selbst ankommen und sich so als ganz einheitliches Wesen zu fühlen und so. Und das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Das kam durch Osho. Also Osho hat das halt irgendwann mal so in den Westen gebracht. Und man muss sagen, das ist einfach die Neo-Tantra-Szene, so könnte man das nennen. Und ja, eigentlich wurde die Tantra-Massage von den Hippies groß gemacht.
Das war so in den 70ern, also, ne? Also Osho, ne?
Ja.
Genau, weil das ist irgendwie so krass, weil wenn ich so diese Leute so, also ich will jetzt auch niemanden haten, ne? Macht alle bitte unbedingt euer tantrisches Ding, was ihr wollt, und legt euch in die Sonne und macht das alles unbedingt. Aber ich denke mir irgendwie, manchmal ist da so das Ding, dass die so eine Energie da draus ziehen, dass sie sagen, ja, es ist schon eine jahrtausende alte Praktik, die wir hier machen, und wir sind deswegen so verbunden mit der Mutter Natur und Erde Und weil das so eine uralte Weisheit ist. Und das ist irgendwie das, was ich daran irgendwie so cringe finde. Und vielleicht macht es das auch so ein bisschen cringe.
Ja, vor allen Dingen, weil man sich ja dann diese ganzen Symboliken bedient aus dem altindischen Tantra. Und das ist, wenn man ehrlich ist, ja auch ein Stück weit kulturelle Aneignung, die da überhaupt nichts zu suchen hat. Weil für das, was unter, also so wie wir Tantra-Massage definieren oder praktizieren, brauchst du das überhaupt nicht. Also ich muss da keine Buddha-Statue stehen haben, kann ich natürlich. Aber eigentlich hat es damit nichts zu tun. Ja doch, im Sinne von der Achtsamkeit schon. Das passt schon vielleicht, aber auch diese ganzen Begriffe aus dem Sanskrit, so Yoni und Lingam. Ich kann ja auch einfach Vulva und Penis sagen. Also ja, es ist nicht wirklich nötig. So, ja.
Okay.
Genau.
Ja, also richtig, richtig spannend, weil das ist auf jeden Fall so ein Teil, den ich immer so, Lenia und ich haben ja da auch öfter mal so drüber gesprochen, dass ich das so richtig komisch finde und eigentlich so alles, was so leicht eh so ist, dann direkt so ablehne. Und deswegen mag ich dich ja so gerne, Johanna, weil ich irgendwie das so schön finde.
Ach, und mich nicht, ja, Luisa. Toll.
Ja, doch, dich mag ich auch gern, Lenia. Dich mag ich auch gern.
Ja. Solange wie ich mein Lungi eingesteckt lasse.
Nutz dir doch mal dein Lungi an. Jedenfalls finde ich das immer so schön mit dir, weil du da so das so irgendwie pragmatisch auch siehst und auf so einer einerseits so einer wissenschaftlichen Ebene kommst und so einer psychologischen Ebene und dann eben noch dieser bisschen spirituelleren Ebene, wo man sagt, okay, ich reflektiere mich jetzt oder ich bin so ein bisschen mehr im Körper und so. Das fand ich irgendwie so spannend und so eine coole Entwicklung auch.
Da fällt mir auch tatsächlich, wo du das gerade sagst, noch ein zu Themen, die mir irgendwie, an denen ich mich so stoße bei der Tantra-Massage, ist zum Beispiel, für mich war es ein Thema, dass ich das Gefühl hatte, oh, alles muss immer ganz langsam und auf keinen Fall wild sein. Also als dürfte auch nicht zu viel Lust da sein, damit es ja auch nicht zu sexuell wird. Also manchmal hatte ich dieses Gefühl, dass das nicht so richtig gewünscht ist. Und da habe ich mich dann aber auch irgendwann frei gemacht und habe gedacht, nee. Also ich glaube, man muss halt unterscheiden zwischen, ich treffe zumindest für mich die und macht die Unterscheidung zwischen, es sollte nicht mechanisch sein. Also Tantra-Massage ist für mich das Gegenteil von Mechanik und es gibt ja sehr mechanische Sexualität, sage ich mal, die Leute praktizieren. Das sollte es wirklich nicht sein, aber es darf auch mal schnell sein und es darf auch mal wild sein und es darf auch hochexplosiv sein und es darf total erregend sein und all das, ja.
Ich mag ja dieses Buch Urban Tantra mega gern. Ich weiß nicht, ob du das zufällig kennst, aber das ist auch von so einer Person, gerade den Namen vergessen, aber und da verbindet sie halt auch so, was ja auch immer öfter gemacht wird, zum Beispiel BDSM und Tantra und sowas und irgendwie verschiedene Atemtechniken und es geht halt immer irgendwie um dieses Ganzheitliche und um dieses bewusst dabei sein, was passiert, was du auch gerade meintest, so nicht dieses Mechanische. Und dann meint sie aber auch, dann ist so der Sinn von Tantra ist irgendwie, dass quasi alles erlaubt ist irgendwo und dass wir sozusagen nicht sagen, das sind die moralischen Regeln, die es einzuhalten gibt oder sowas, sondern Hauptsache du spürst, was passiert und das ist eigentlich genau das Wichtigste oder so.
Genau, das ist und da kann man auch sagen oder wieder die Brücke schlagen zum ganz ursprünglichen Tantra. Ich glaube in den Sanskrit, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, aber irgendwo habe ich das im Hinterkopf, gibt es auch so eine Regel oder wo es heißt, es wird in dem Sinne kein Regelwerk aufgestellt, so wie man das zum Beispiel aus den 10 Geboten oder sonst was kennt, nachdem man sich zu halten hat, sondern die Idee ist, solange du etwas bewusst machst und achtsam machst, wirst du deine eigenen Schlüsse ziehen, was richtig und was falsch ist. Und das ist für mich tatsächlich auch ein bisschen die Weisheit hinter Tantra-Massage.
Ah, und das steht in dem ganz, 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 ganz alten Tantra.
Ja.
Ah, okay, spannend. Und wie ist es denn so jetzt in deinem Job, wenn du als Tantra, sagt man dann eigentlich Tantra-Masseurin? Ist das deine Jobbezeichnung oder was würdest du sagen?
Ich nenne mich Tantra-Masseurin. Also ich sage auch, ich bin Sexarbeiterin. Das lehnen ja auch viele Leute aus der Tantra-Massage eher ab. Für mich ist das überhaupt kein Ding. Aber genau, spezifisch gesehen bin ich Tantra-Masseurin. So. Mhm. Ja.
Und was begegnet dir dann oft bei Menschen, die zu dir kommen? Also was sind so die Classics oder die klassischen Themen, wenn die bei dir sind?
Also ist eine ganz große Bandbreite auf jeden Fall. Also ne, von Leuten, die einfach neugierig sind, die es ausprobieren wollen. Leute, die einfach ihr sexuelles Empfinden erweitern wollen. Aber natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt ist das Thema fehlende Lust. Also ja, Leute, die seit Ewigkeiten keine für sie zufriedenstellende Sexualität mehr leben können. Ob in einer Partnerschaft oder auch für sich selber. Genau. Und deswegen einfach sich erhoffen, da einen neuen Zugang zu ihrem Körper zu finden und vielleicht diese Lust wieder für sich zurückzuerobern, zurückzuentdecken. Ja, das sind so große Themen, würde ich sagen. Und natürlich gibt es dann auch noch, aber das ist eher ein bisschen mehr am Rand, gibt es auch Leute, die zum Beispiel im Fonds von sexuellem Missbrauch in die Tantra-Massage geschickt werden, um ja damit klarzukommen, wenn sie ganz schlimme, traumatische Dinge erlebt haben. Das gibt es auch.
Und dann hilft denen sozusagen diese absichtslose Berührung, wieder so Kontakt zu den Körperstellen aufzunehmen? Oder was würdest du sagen, ist dann da das Hilfreiche in der Tantra-Massage?
Ja, kann unterschiedlich sein. Ich würde auch, je nachdem, was die Person mir erzählt und wie weit sie vielleicht auch schon so in ihrem Prozess ist, auch nicht einfach eine komplette Tantra-Massage von A nach B bis Z geben. So. Also da spielt dann vielleicht eine Intimmassage zum Beispiel auch schon gar keine Rolle. Also das wird dann von Anfang an direkt rausgenommen. Ja, es geht dann schon einfach darum, wieder überhaupt fühlen zu lernen. Ich glaube, ganz oft ist es ein Thema, dass so Leute sich so ganz abgeschnitten von ihrem Körper fühlen oder auch schnell ins Dissoziieren geraten und zu versuchen, was ist denn, wie können wir so ganz minimal einsteigen mit Berührungen und diesen Punkt erkennen, bevor die Dissoziation einsetzt, so, und da sich an diesem Grad so lang zu arbeiten und das dann so langsam auszuweiten, bis immer mehr geht und dann vielleicht sogar auch irgendwann wieder richtig Lust kommt. Also, ja, genau.
Sprichst du dann eigentlich auch während der Massage mit denen? Weil ich denke gerade so an eine Situation, eine Freundin von mir hat irgendwie vor einem Jahr oder sowas, dachte sie mal so, oh, okay, jetzt gönne ich mir mal so eine Tantra-Massage. Und dann war das irgendwie für sie eigentlich eine ziemlich traumatische Erfahrung, weil so wie sie mir das erzählt hat, war das irgendwie so, sie dachte halt, sie geht da einfach hin und dann wird sie halt einfach massiert, so. Und stattdessen hat die aber irgendwie so therapeutisch Übungen mit ihr gemacht. Zum Beispiel meinte sie so, ja, sie irgendwie ihre Stimme klingt so gedämpft und sie soll jetzt einfach mal schreien oder so. Und sie war halt so, also dann hat sie irgendwie so versucht, das glaube ich. Aber es geht natürlich nicht einfach so auf Knopfdruck, wenn es eh ein Thema für dich ist, mit einer einzigen Person, wenn gerade Stille ist und sowas so, dann einfach mal jetzt schrei einfach mal oder so.
Und vor allem, war die dann nackt währenddessen oder?
Keine Ahnung. Aber also das ist ja auch irgendwie, finde ich, so eine Abwägung in der Tantra-Massage, vielleicht auch gerade, wenn man das auch so, ich sag jetzt mal, irgendwie therapeutischer machen will. So wie erwarte ich von der Person, dass sie quasi aktiv dabei ist und auch so aktiv in die Lernzone geht und zum Beispiel sich mit ihren eigenen Grenzen beschäftigt oder die auch ausspricht oder eben einfach schreit oder sowas. Oder sollte die Tantra-Massage was sein, wo die Person sozusagen gar nicht so aktiv die ganze Zeit gucken muss, genau was, also so aktiv dabei sein muss, sondern auch einfach lernen kann, das anzunehmen, was sie bekommt oder so. Ich finde, Das sind ja so zwei verschiedene Qualitäten irgendwie, ne?
Ja, definitiv. Und als du das gerade erzählt hast, habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Das hat sich ja alles zusammengezogen. Mhm. Das ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten. Ich weiß, dass Leute das auch so tun. Und ich glaube, man muss dann halt irgendwie auch vielleicht vorher schauen, wie es auf der Webseite präsentiert ist, was Leute anbieten. Und wenn sie eher sagen, okay, ich biete wie so therapeutisches Tantra an, wobei ich immer sagen würde, niemand, der wirklich auch das richtig gelernt hat, dürfte sich so nennen. Ich weiß es nicht, ich finde das ein bisschen schwierig. Also ich würde niemals im Leben sagen, ich wäre Therapeutin, auch keine Körpertherapeutin. Ich sehe auch überhaupt nie einen Heilauftrag bei mir. Also wenn, ich führe ja auch deutliche Vorgespräche mit Leuten, wo man dann vielleicht schon mal so abklopfen kann, was ist überhaupt die Intention, warum sie da sind. Und wenn jemand so den Wunsch äußert und mir sagt, oh, kannst du währenddessen mit mir so Übungen machen oder so? Ja, natürlich könnte ich das dann machen, aber im Regelfall laufen bei mir Massagen schweigend ab, bis auf wirklich die notwendige Kommunikation. Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich bin unsicher, ob das, was ich mache, richtig ist, dann frage ich nach, fühlt sich das wirklich gut an für dich? So Sachen.
Ich denke gerade noch, weil ich fand es nämlich in meiner Tantra-Massage-Ausbildung total spannend, irgendwie so diesen Unterschied von diesem aktiven die Situation selbst mitbestimmen, was wir ja so gerade, wenn wir über Konsens reden, ganz viel machen, ne? Dass wir sagen, schau mal, dass du aussprichst, was du willst und was dir gerade nicht gefällt. Und dann gibt's ja aber eben auch diese Sache, dass ich sozusagen wie so lernen kann, das, was ich bekomme, zu genießen. Mhm. Also irgendwie, weil man kann ja auch sozusagen irgendwann zu aktiv dabei sein, ne? Und die ganze Zeit gucken, ah, oh nee, das gefällt mir gerade nicht so, das finde ich wäre besser so ein bisschen mehr links oder das ein bisschen mehr so. Und es ist ja an sich total gut, wenn man das kann. Aber kann man sozusagen auch das, was gerade passiert, einfach fühlen, ohne zu überlegen, was man gerade lieber hätte oder
ja,
so?
Ja, definitiv. Weil ich glaube, sonst bringt dann das auch wieder sehr in den Kopf, wenn man permanent dabei ist, zu überlegen, oh, finde ich das jetzt eigentlich wirklich so gut oder sollte sich das auch ändern oder so? Ich meine, ich würde sagen, ich als Tantra-Masseurin mache Berührungsangebote und die Person, die Massage empfängt, kann dieses Angebot annehmen. Und wenn es halt irgendwo dann wirklich mal kriselt und man das Gefühl hat, okay, ich komme langsam ins Aushalten, dann sollte man was sagen. Aber alles, was davor vielleicht auch fremdartige oder ungewohnte Berührung ist, ist etwas, ja, wo man lernen kann, sich reinzuentspannen und mal zu schauen, ob das einem was bringt. Weil sonst, gerade wenn man mit dem Anspruch kommt, vielleicht auch sein sexuelles Empfinden zu weiten, bleibt man ja immer auf der Stelle stehen, wenn man dann doch wieder in die gewohnten Muster geht und sagt, mach doch mal so und so und so kenne ich es nämlich und so weiß ich schon, dass ich es toll finde, dann hat man ja auch nichts dazu gewonnen. Mhm. Genau. Mhm. Aber das ist so eine Abwägungssache für jede Person selbst, wie sie ihre eigene Tantra-Massage dann auch vielleicht gestalten will. Aber ich würde sagen, der Großteil der Leute, die zu mir kommen, sind da jetzt gar nicht so sehr, dass sie die ganze Zeit sagen, oh, so und so will ich es viel lieber, mach mal so und so, sondern die genießen dann wirklich einfach das, was sie bekommen. Und ja, machen es für sich so im stillen Kämmerlein aus, was sie da mitnehmen draus und genau. Ja.
Hm. Ja, ich finde auch so, weil du sagst, so dieses Aushalten, zum Beispiel irgendwie ein Spiel mit BDSM oder mit Schmerz, das ist ja auch so, dass ich dann quasi was aushalte, aber dass ich sozusagen diesen Schmerz irgendwie wie so, dadurch, dass ich so doll dahin spüre, wie der sich anfühlt, wird er irgendwie was Lustvolles, so, weil es dann so ein aktives Dabeisein ist oder so. Also das heißt, so dieses Aushalten kann ja sozusagen auch was sehr Lustvolles sein, wenn ich nicht das, was passiert, wegkriegen will. Im Sinne von Aushalten, Hauptsache, genau, ich versuche so weit wegzudrücken wie möglich, sondern indem ich mich auf das, was ich gerade aushalte, so doll wie möglich einlasse irgendwie.
Ja, definitiv. Ja. Das ist halt, genau, das ist eine Einstellungssache und auch das, vielleicht hat es auch was mit der sexuellen Biografie zu tun, wo kommt man her, was ist, ne, also wenn es in ein Aushalten geht, kurz vor, da triggert mich jetzt richtig was, dann ist es natürlich ein ganz anderes Thema. Aber gerade wenn man sagt, okay, ich bin da mal neugierig, so und ich will das irgendwie, ich will mein Potpourri an Empfindungen ausweiten, so, dann ist es super sinnvoll, so wie du sagst, da einfach mal zu fühlen und dran zu bleiben und zu gucken, was passiert, dann ist da irgendwas beyond so, also was dann da auf mich wartet an Lust. Mhm. Ja.
Ja, und wenn man nicht eben die ganze Zeit so in diesem Bewertungsmodus ist. Also ich habe ja auch schon einmal so eine tantrische Massage gemacht. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt, also ich fand die schon sehr gut. Und da war es so, dass mein Ziel war, bei dieser Tantra-Massage zu sagen, ich möchte keine sexuelle Berührung haben, obwohl ich in den Intimbereich berührt werde. Das war für mich nämlich so der Punkt, dass ich denke, ich werde auch immer, wenn ich berührt werde, oder sehr oft, wenn ich berührt werde, werde ich mit einem sexuellen Hintergedanken berührt oder so, auch in meinem Job oder auch generell, privat, wie auch immer. Es gibt kaum Berührungen, auch vor allem im Intimbereich, die nicht sexuell sind. Und ich würde halt gerne mal dieses erfahren, wie sich mein Körper anfühlt, wenn ich das alles mal loslasse und auch zu dieser Erwartungshaltung an mich. Ich muss jetzt sexuell sein oder ich muss jetzt Lust fühlen oder so, dass diese Erwartungshaltung einfach mal nicht da ist. Und das fand ich total krass, weil wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Stunden fast massiert. Das war noch länger als geplant. Das waren irgendwie 3 Stunden geplant, wir waren noch länger oder so. Und es war auch ein Mann, aber so eine Person, wo ich mich irgendwie total wohlgefühlt habe. Das war jetzt nicht so eine, irgendwie auch kein Love Interest von mir oder so. Ich habe mich einfach irgendwie da sehr wohlgefühlt dabei. Und er hat eben wirklich extrem lang auch so von innen einfach nur so Punkte in meiner Vagina so gedrückt und so gehalten einfach nur. Und dann hat er so den nächsten Punkt einfach nur so gedrückt und so gehalten. Und es war wahnsinnig krass, das so zu fühlen. Es war voll gut. Ich denke mir auch gerade, ich muss das eigentlich mal wieder machen. Also es gibt ja so verschiedene, auch so, wie sagt man, so Grundbegriffe unter denen Leute, die dann eigentlich auch zu dir kommen. So die einen vielleicht, ich will mehr Lust, aber die anderen vielleicht so, ich will jetzt mal keine Lust irgendwie fühlen müssen oder so.
Und es ist ganz spannend, was du sagst, denn man kann, also ich glaube, in den Köpfen der Gesellschaft ist es schon so, dass Sex und Lust immer automatisch miteinander verknüpft sind. Und für Leute, die Probleme damit haben, Lust zu empfinden, kann es manchmal hilfreich sein, das wie so auch ein bisschen zu entkoppeln. Mhm. Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber also sagen wir so als Fallbeispiel mal, wenn eine Person kommt und sagt, oh, ich empfinde überhaupt keine Lust mehr, und man fragt dann die Person, ja, okay, und warum willst du Lust fühlen? Ja, weil ich das brauche für den Sex mit meinem Partner oder meiner Partnerin, damit die Beziehung dann wieder funktioniert. Also wozu brauchst du den Sex, damit die Beziehung funktioniert? So, dann könnte man halt auch schon mal sagen, okay, wozu muss Lust denn wirklich mit Sex gekoppelt sein? Warum könntest du nicht auch einfach Sex mit deinem Partner oder deiner Partnerin ohne Lust haben, wenn es ein guter Grund für dich ist, dass es für die Beziehung gut ist? Also man kann ja 1000 Gründe, also ne, ich glaube, es gab mal eine Studie, die belegt hat, dass es ungefähr 200 Gründe gibt, warum Leute Sex haben. So. Mm. Und da teilt man dann auch ein in zärtliche Bedürfnisse und geile Bedürfnisse. Und darunter fallen zum Beispiel auch solche Gründe wie Geld. Also ich meine, wir haben ja zum Beispiel, also ich habe jetzt im Speziellen keinen Sex, ich biete Tantra-Massagen an, aber ihr habt zum Beispiel auch Sex gegen Geld. So, das ist ja auch ein Grund, warum man Sex haben kann. Mhm. So. Und das muss ja nicht immer Lust sein. Aber Leute glauben, es muss immer Lust sein. Und der Vorteil ist, wenn man das einfach mal entkoppelt und sich das erlaubt, dann fällt ganz viel Druck weg. Weil man macht sich ja oft wahnsinnig viel Druck im Bett, dass jetzt die Lust da sein muss. Und dann kommt sie auf jeden Fall nicht. Also das ist ja ganz klar. Und natürlich muss dabei auch klar sein, wenn ich Sex jetzt zum Beispiel mit meinem Partner oder meiner Partnerin habe, ohne Lust, dann muss es trotzdem Konsenssex sein. Dann muss es Sex sein, wo klar ist, ich ziehe was anderes daraus. Zum Beispiel, naja, ich weiß, das ist gut für die Partnerschaft. Das ist ein Gefallen, den ich vielleicht auch gerade meinem Partner, meiner Partnerin tue. Das ist ja auch okay. Das fühlt sich dann vielleicht ein bisschen an wie Gymnastik. Mhm. Aber es ist erstmal nicht schlecht. Mhm. Also, weil auch dann, wenn man erstmal diesen Druck rausgenommen hat, dann gibt es überhaupt wieder einen Weg, dass die Lust kommen kann.
Werbung. Ihr kennt das bestimmt. Manchmal muss man einfach Erwachsenen-Content konsumieren. Und ich nutze dafür eigentlich immer Cheeks. Da gibt es nämlich nicht nur Filme und Audios, sondern auch eine Pleasure Academy. Und bei den Filmen finde ich das auch immer richtig spannend, dass es da Tutorials gibt zu bestimmten Sachen. Und wenn man sich mal wieder ein bisschen tiefer in irgendwas reinfuchsen will, dann ist es, denke ich, irgendwie der beste Weg, da darüber einfach ein Video zu sehen. Ich habe mir zum Beispiel gerade ein Tutorial angeschaut on how to eat pussy, weil ich irgendwie oft so in so Dreiersituationen so das Gefühl habe, ich weiß zwar so theoretisch, wie das geht, aber eigentlich wäre es doch auch noch mal gut, noch ein bisschen mehr darüber zu wissen, und habe mich da jetzt noch so ein bisschen mehr reingefuchst in das Thema, wie man eigentlich leckt. Und ich finde, das ist richtig gut erklärt und ich habe jetzt schon richtig Bock, das auszuprobieren. Mir fehlt jetzt gerade nur irgendwie die Versuchsperson. Und als ich dann da noch ein bisschen herumgeschaut habe, was es da noch so gibt, ist mir etwas passiert, das ich gar nicht dachte, dass das passieren kann. Und zwar, ich habe doch hier schon öfter erzählt im Podcast, dass ich es so liebe, mit Öl massiert zu werden und dann so ganz langsam, und irgendwann habe ich dann Sex. Und ich habe genau so einen Porno gefunden. Und zwar heißt der Spoil Me. Und ich habe dazu geguckt und ich muss sagen, ich konnte mir das richtig gut vorstellen, wie sich das jetzt gerade anfühlt. Und es hat mich richtig erregt, weil ich so an diesen Moment dachte, wo ich selber so massiert werde. Und wenn ich meine kleinen Erwachsenenausflüge ins Internet mache, bin ich immer bei Cheeks, weil Cheeks einfach eine Plattform ist, der ich 100% vertraue, wo ich weiß, dass die Pornofilme, ja, der ganze Content auf einem ethischen Level produziert werden und einfach hier an auch Inklusion gedacht wird. Zum Beispiel ist die Repräsentation von POC-PerformerInnen im ersten Quartal nochmal verdoppelt worden und es sind 100% mehr Trans-PerformerInnen und 60% mehr queerer Content und so weiter. Also es wird einfach richtig Wert darauf gelegt, da unser Auge auch ein bisschen inklusiver zu machen. Ich finde, dafür ist Cheeks eben super, weil da gibt es einfach so vielen unterschiedlichen Content. Und es gibt nicht nur sehr viel unterschiedlichen Content, sondern auch neuen. Also allein ab dem 1. April gab es schon 100 neue Videos. Es gibt auch richtig viele so Videos von Paaren, so quasi die echte Pärchen gedreht haben. So, das finde ich auch immer sehr, sehr gut als Content. Und für euch, geliebte auf Zeit Hörende, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Cheeks kostenlos kennenzulernen. Und zwar mit dem Code geliebte auf Zeit. Alles zusammengeschrieben und groß. Damit könnt ihr als Neukundin und auch als Bestandskundin Cheeks für 7 Tage kostenlos ausprobieren. Das geht unter getcheeks.com, also getcheeks.com. Normalerweise kostet die monatliche Mitgliedschaft 19,99 Euro, ist monatlich kündbar, und die Jahresmitgliedschaft 9,90 Euro im Monat, und dann wird es jährlich abgebucht. Während der Probezeit kannst du jederzeit kündigen. Viel Spaß beim Entdecken und Stöbern. Ich bin gespannt, was ihr da so alles für euch noch findet. Alle Infos und den Link und den Code findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, ich finde, man kann dann aber auch so, also da ist dann tatsächlich vielleicht so ein Wort aus dem Tantra, was, wo jetzt Luisa vielleicht einen Cringe kriegt, aber so, es wird ja dann auch manchmal so Vereinigungsritual genannt oder sowas, so die Penetration. Und ich finde, das ist aber, ich finde, in dem Wort spiegelt sich das dann ganz gut wieder, wenn wir halt sagen Sex, denken wir direkt, es muss jetzt auch lustvoll sein. Und ich finde, man kann aber auch ja Sex ohne Lust haben, und tatsächlich spiegelt sich das dann auch halt in der Art des Sexes wieder. Also, weil was ich dann so ein bisschen cringe finde, ist, wenn dann irgendwie beide keine Lust haben und dann versucht man aber so zu tun und rammelt irgendwie wie Verrückte, damit bloß beide denken, dass man gerade richtig geil aufeinander ist. Und was ich manchmal total schön finde, zum Beispiel auch mit meinem Partner, gibt es irgendwie manchmal, dass wir dann irgendwie einfach so den Penis reinstecken und dann einfach so chillen oder so.
Ja.
Genau, oder eben, das wäre ja dann so vielleicht das Vereinigungsritual, wo man dann sozusagen den Penis reinsteckt und dann irgendwie nur miteinander atmet oder so. Und dann quasi, dass auch die Bewegung dem folgt, dass es jetzt nicht lustvoll ist. Und man kann sich ja aber trotzdem auch irgendwie so vereinigen. Und es kann ja auch trotzdem schön sein.
Total. Ja, vor allen Dingen, weil das dann ganz andere Bedürfnisse erfüllt, als eben die, von denen man ausgeht, dass es die erfüllen sollte. Sowas wie, okay, Geilheit, Triebbefriedigung, Druckabbau, all das, ne? Wenn das alles gerade gar nicht dran ist, dann so ein Vereinigungsritual, wie du es beschreibst, das ist ja dann total schön für eben Nähe und Bindung und einfach Miteinander sein, Geborgenheit. Und das sind ja auch wichtige Faktoren beim Sex oft. Genau.
Mhm. Also richtig spannend, und dazu passend habe ich eine Frage aus der Community von Jay.
Frau Müller, bitte einmal in Behandlung 3.
Notensprechstunde. Und danke, dass du geschrieben hast, weil ich freue mich immer richtig über Nachrichten und die zu lesen, oder wir freuen uns. Und zwar, hey ihr zwei, ich habe mal einen Vorschlag für ein Thema, über das ihr schon mal kurz ein bisschen gesprochen habt. Wenn ich mich richtig erinnere. Unlust in längeren Beziehungen ist leider etwas, was bei mir wie ein Uhrwerk abläuft. Nach circa 2 Jahren flacht meine anfangs fast unbändigende Lust immer mehr ab. Mit meinem jetzigen Partner habe ich sogar eine offene Beziehung, aber ich habe nicht mal wirklich Lust auf andere oder mir Mühe zu machen, jemanden aufzureißen. Irgendwie kann ich ihm auch nicht so richtig zu verstehen geben, dass mir nur seinen harten Schwanz zu zeigen dann und dann geht's los eben nicht mehr funktioniert. Außer es langsamer angehen zu lassen, mache ich aber auch keine wirklichen Vorschläge, was ihn frustriert, da er meint, ich würde mein Problem jetzt zu ihm schieben und er solle sich gefälligst Mühe geben und mich verführen, wobei ich selbst nicht die Initiative ergreife. Vielleicht kann insbesondere Lenia etwas zu dem Thema beitragen.
Ah ja, okay. Also sie erkennt in mir eine Leidensgenossin. Genau. Habe ich schon oft genug darüber rumgeheult im Podcast.
Offensichtlich.
Ja, ich weiß nicht genau. Das ist ja immer so, wenn man selbst das Problem hat, kann man vielleicht am wenigsten dazu beitragen, weil meine Antwort darauf wäre so, gib's auf, es ist hoffnungslos. Nee, Quatsch. Aber nein, Quatsch. Natürlich gibt's so ein paar, also tatsächlich in meiner aktuellen Beziehung ist das erste Mal irgendwie nicht so ein krasses Leidensthema von mir, weil bisher kann ich 100% bei allem, was sie sagt, mitgehen. Bei mir ist es oft schon so nach einem Jahr gewesen, nicht erst nach 2. Und auch so dieses, dass trotz offener Beziehung, dass ich dann nicht mal Lust auf andere oder auf Masturbieren habe oder so. Oder aber am Anfang der Beziehung extrem lustvoll bin. Also genauso, wie sie es eigentlich beschreibt. Und jetzt mit meinem Partner, gut, wir haben auch zum Beispiel jetzt gerade wieder eine Fernbeziehung. Das ändert halt auch bei mir was. Weil ich merke immer, ich bekomme halt Lust, wenn ich mehr von einer Person will, als ich gerade bekomme. Das ist halt für mich, warum bei mir sexuelle Lust ausgelöst wird. So. Und ich glaube, manchmal nehmen wir halt sexuelle Lust als sowas Gegebenes an, so wie das haben Leute einfach. Aber es gibt halt einen Trigger für sexuelle Lust. Und der ist halt bei Menschen unterschiedlich. Und bei mir ist der Trigger halt, mir fehlt, also ich bekomme nicht genug von was. Und dann geht halt sexuelle Lust an. Deswegen ist es halt für mich in Beziehungen irgendwie total schwer. Und eine Sache, die ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, die halt bei mir oder bei uns auch total geholfen hat, ist tatsächlich so dieses zum Beispiel uns Wecker zu stellen und zu sagen, wir nehmen uns jetzt 50 Minuten, dann klingelt der Wecker und in der Zeit schauen wir, was in unserer Körper, wie wir uns körperlich gerade Wertschätzung ausdrücken können. Also wir dürfen nicht reden, sondern halt nur körperlich uns zeigen, dass wir uns lieb haben. Und daraus ist dann halt auch manchmal irgendwie Sex entstanden, weil dieser Druck weggefallen ist. Und was mir auch hilft, was ich noch reingeben kann, ist halt so, dass ich wirklich in dem Moment, wo ich spüre, oh Gott, ich habe gerade keine Lust. Das kommt ja oft mit so einem Stress dann, glaube ich, auch, dass man denkt, oh Gott, er will jetzt Sex und ich habe keine Lust. Dass ich mir wirklich aktiv wieder bei mir einchecke und sage, worauf habe ich denn gerade Lust? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ich merke, ich habe gerade Lust, dass wir uns in die Augen schauen. Oder ich habe gerade Lust, dass meine Füße massiert werden oder so. Und halt eben nicht die ganze Zeit in diesem Denken bin von, darauf habe ich gerade alles keine Lust. So, ich habe keine Lust auf seinen harten Schwanz, ich habe keine Lust auf dies. Sondern immer wieder schaue, worauf habe ich denn gerade Lust? Und damit gehe so. Und das hilft dann für mich auch irgendwie in, ja, in so ein Genießen zu kommen. Das wären jetzt so meine zwei Cents dazu. Johanna, was kannst du denn dazu sagen? Vielleicht kannst du von außen mit ein bisschen weniger Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, als ich schon angesammelt habe, darauf reagieren.
Ja, mir fällt auf jeden Fall direkt was dazu ein. Aber ich möchte auch gerade noch was zu einem Punkt sagen, den du eben erwähnt hast, mit dem, worauf hast du Lust und worauf hast du keine Lust. Das ist ganz spannend, weil das auch manchmal genau umgekehrt funktionieren kann. Das erlebe ich manchmal, wenn Leute zu mir kommen in eine Sexualberatung und mit dem Thema Lustlosigkeit. Und wenn man sie dann fragt, worauf hast du Lust? Dann kann die Person manchmal gar nichts sagen. Dann steht die da wieder vom Ochs vom Berg und so, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, worauf ich Lust habe. Das ist ja das Problem. So. Und in der Negativabgrenzung, wenn man dann aber fragt, worauf hast du denn keine Lust? Dann können die Leute ganz oft ganz viel sagen. Und dadurch kann man dann manchmal diesen Raum ein bisschen erschließen von den Dingen, auf die sie Lust haben. Also es kann so und so rum funktionieren. Aber so wie du es beschrieben hast, das ist auch total, verstehe ich auch total, wie es klappt. Und das ist auch schön. Genau, aber ansonsten fällt mir dazu ein, vor allen Dingen ein Zitat von Jack Maureen, das ist ja so ein, kennt ihr, ne? Ja, genau. Der hat ja
gesagt, The Erotic Mind, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, glaube ich, vor Ewigkeiten.
Ja, genau. Und der sagt ja, Erregung ist gleich Anziehung plus Hindernisse.
Ah.
Und das ist ja auch ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast mit deiner Fernbeziehung. Mhm. Da ist irgendwie Anziehung und du kannst es aber nicht so leicht bekommen. So. Und ich glaube, diese Gleichung geht ganz häufig total gut auf. Und auch dieses, ich würde sagen, in Erregung liegt doch oft sowas, dieses, was ist etwas, das es zu entdecken gilt und etwas Unerreichbares und etwas Mysteriöses und Geheimnisvolles. Also immer, wenn das gegeben ist, ist, glaube ich, die Erregung sehr, sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich am Anfang von Partnerschaften super, weil man einen ganzen neuen Menschen für sich entdecken kann und den so nach und nach aufdecken kann mit all dem, was diesen Menschen ausmacht und den Sex neu entdecken kann und vor allen Dingen sich selbst in der Dynamik mit diesem Menschen entdecken kann. Und das ist ja das, was oft in Langzeitbeziehungen dann nachlässt. Also irgendwann hat, ja gut, also wenn man sagt, okay, Erregung operiert so an der Stelle zwischen Risiko und Sicherheit, dann sind wir da oft an einem Punkt von maximaler Sicherheit. Und es gibt überhaupt kein Risiko mehr, dann ist die Lust natürlich auch irgendwie langsam mal so flöten gegangen. Und ich glaube, was hilft? Es ist nicht immer ganz leicht, zusammen mit der Partnerperson sich was Neues zu erschließen. Man kann das immer versuchen durch auch so, ich würde mal sagen, kleinere Tools, die man im Alltag einbinden kann. Sei es sowas wie, ich glaube, Esther Perel hat mal sowas vorgeschlagen wie, benutzt einen extra Chat. Also habt einfach einen Chat auf eurem Handy, der ist nur für dirty Sachen, so. Um ja einfach dem nochmal eine andere Bedeutung zu geben, um irgendwie sich auch nochmal so ganz klar anders zu begegnen, weil man weiß in diesem Chat, der ist nur für dirty Sachen da und da muss man sich auch mal wieder ein bisschen Mühe geben und so. Und das ist irgendwie auch ganz schön. Oder sich irgendwie gegenseitig ganz langsam auszuziehen, so wie als hätte man sich noch nie gesehen. Solche Dinge, das sind so kleine Tools, mit denen man mal so arbeiten kann und das so ausprobieren kann. Aber ich glaube, was auch sehr effektiv ist, ist, wenn man es jetzt gar nicht so unbedingt alles nur auf die Partnerperson projizieren möchte, auch zu schauen, wo im Leben habe ich denn eigentlich auch sonst Attraktion, also wo fühle ich sonst Attraktion? Und das muss überhaupt nichts Sexuelles sein, im ursprünglichen Sinne sexuell, würde ich sagen, sondern also diese Formel von Anziehung und Hindernisse beziehungsweise Risiko und Sicherheit, das kann ich ja weiter aufspannen und irgendwie schauen, okay, gibt es denn Dinge in meinem Leben, wo ich mich regelmäßig vor Herausforderungen stelle? Irgendwas, wo ich eine Attraktion zu fühle? Also irgendwas, was ich zum Beispiel, ich würde zum Beispiel super gerne mal Pole Dance ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe da auch ein bisschen Schiss vor, weil ich denke, ich kann das überhaupt nicht. Ich habe auch nicht die Muskelkraft dafür. So. Aber ich finde die Idee erstmal anziehend. Und aber, dass es auch dieses Hindernis gibt, dass ich mich da irgendwie so überwinden müsste, das irgendwie erstmal so einen Angriff zu nehmen und so. Und es gibt 10.000 Dinge, die ich jetzt benennen könnte, genauso wie, dass ich gerne singen können würde und noch nicht mal einen einzigen Ton richtig treffen kann, ja. Das sind so Dinge, die halten mich irgendwie immer davon ab. Aber ich glaube, sobald ich mich das trauen würde, würde da ganz viel wie so, ja, so richtig Lebenskraft wieder in mich reinströmen, weil einen das ja dann auch irgendwie so beflügelt, dass man so richtig Bock hat, was in Angriff zu nehmen. Und ich glaube, wenn man das fühlt, dann überträgt sich das sogar manchmal ins Bett. Also manchmal kann man die Probleme auch außerhalb vom Bett lösen mit der Partnerperson, sondern irgendwie auch bei sich selbst zu schauen, wie kriege ich denn jetzt eigentlich mich selbst wieder in diese Stimmung, so richtig Bock aufs Leben zu haben in allen Facetten so. Merke ich bei Kunst auch. Immer wenn ich so eine geile künstlerische Idee habe und ich will die unbedingt umsetzen, ich bin on fire, aber as fuck. Und dann möchte ich das so unbedingt machen. Und wenn ich dann in diesem Prozess bin, dann habe ich auch irgendwie direkt viel mehr Bock auf Sex. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Habt ihr das schon mal erlebt?
Ja, ich kenne das auch voll. Ich habe jetzt so, seit ein paar Monaten gehe ich wieder öfter ins Fitness und mache so mehr Muskelaufbau und so. Und also seitdem ich Fitness mache, fühlt sich mein Körper halt auch einfach anders an, so ein bisschen, irgendwie straffer. Und ich habe auch dauernd Muskelkater. Das heißt, ich habe irgendwie, fühlt sich, dass irgendwas tut auch so ein bisschen weh und so. Und dann fühle ich mich irgendwie auch so anders und stark. Und dann fühle ich mich anders an im Bett. Und das fühlt sich dann einfach, das führt irgendwie dazu, dass ich mich so ein bisschen wie eine neue Person fühle. Und das wirkt sich total aus auf mein Leben.
Mhm. Okay, also wenn wir die Notensprechstunde beantwortet haben soweit, habe ich eine eigene Notensprechstundenfrage. Also quasi eine von mir an Johanna, falls du da irgendwie so irgendwelche Gedanken zu hast. Und zwar auch so dieses Thema Lustlosigkeit, aber so eine bestimmte Form davon, die ich eigentlich, nee, auch bei Frauen, aber auch bei Männern oft erlebe und von Frauen aber auch oft höre. Und zwar, vielleicht erlebst du das sogar auch als Tantra-Masseurin total oft, dass wenn du Männer massierst, dass die auf einmal anfangen, dich auch anzufassen oder so, weil die irgendwie nicht einfach mit ihrem eigenen Körper Lust empfinden können, sondern quasi für die Lust daher kommt, jemand anderem Lust zu machen oder so. Und das kenne ich zum Beispiel von manchen Männern, dass die so, zum Beispiel stehen dann ganz viele Männer übelst doll auf 69 oder so, auch so im Escort, weil die so nicht einfach nur genießen können, gerade einen Blowjob zu kriegen, sondern unbedingt dabei auch noch ihren Mund in der Pussy haben müssen oder so. Und wenn die das nicht machen, dann geht auch die Erektion weg zum Beispiel. Genau, also ist die Frage so, erlebst du das auch so, zum Beispiel, wenn du massierst? Und was kann man irgendwie machen, um am eigenen Erleben Lust zu finden und nicht sozusagen die Lust der anderen Person braucht?
Ich glaube, das ist lange Übung, also weil das ja auch ein Stück weit auch was mit Konditionierung zu tun hat, wobei ich auch nicht weiß, wie sehr das, ne, du hast jetzt gesagt, dir fällt es speziell bei Männern auf und mir fällt es auch tatsächlich speziell bei Männern auf. Vielleicht ist ja evolutionär auch irgendwie das so ein bisschen gegeben, ich weiß es nicht.
Na, wobei, warte, da muss ich ganz kurz dazwischen, ja. weil genau, ich habe es ja so gesagt und aber zum Beispiel höre ich echt von super vielen Frauen, dass sie es nicht mögen, geleckt zu werden. Also das ist irgendwie so gefühlt, die meisten Frauen mögen das eigentlich gar nicht, obwohl es in jedem Porno vorkommt. Und der Grund, den ich dafür höre, ist eigentlich fast immer dann auch von Frauen, weil ich mich dann nicht fallen lassen kann, wenn es nur um mich geht. Also das heißt, genau, ich würde schon sagen, das ist wahrscheinlich eher auch ein allgemeines Thema und jetzt gar nicht so, ja. Genau, okay.
Ja, spannend. Aber, ja, wobei, ja, ich glaube, es ist so, ja, das stimmt schon. Ich glaube, das ist so oder so ein bisschen angelernt, dass Sexualität immer was Beidseitiges ist. Also so kriegen wir es ja auch immer vorgelebt. Dass auch gerade in Pornos, würde ich sagen, passiert ja immer maximal viel auf einmal. Das hat ja auch generell, ich glaube jetzt auch in der Art, wie wir Content konsumieren, da wird ja auch immer noch mal alles schneller und so. Und auch das wird sich auf die Pornoindustrie übertragen. Und immer noch mehr Bilder und immer noch mehr Schwänze und immer noch mehr Pussys und so und so. Und mehr Spritzen und alles ganz schnell und alles auf einmal. Und so auch irgendwie Befriedigung mal ein bisschen in der Reduktion und vor allen Dingen im Spüren zu finden. Ich glaube, wir haben nämlich ein Problem damit, also in der Gesellschaft, dass Sexualität viel mehr im Kopf als im Körper stattfindet oft. Also, dass wir Lust oft eben aus diesen ganzen Bildern aus unseren Fantasien gewinnen, viel mehr als daraus, was kann ich jetzt in diesem Moment in meinem Körper wahrnehmen. Und es gibt nichts, wie man das einfach schnell lernen kann. Man kann es nur langsam lernen, glaube ich. Es ist nur Umkonditionierung, indem man immer wieder sich ganz bewusst macht, ja, auf welche Körpermerkmale muss ich denn da oder könnte ich denn mal achten, die für mich selbst luststeigernd sein können, um nicht immer nur bei der anderen Person zu sein, sondern einfach auch mal bei mir. Weil das Schöne ist ja auch, Lust potenziert sich mit Lust. Wenn ich aus meinem eigenen Spüren richtig Lust schöpfen kann, dann überträgt sich das ja auch auf die Person, mit der man gerade Sex hat. So. Und wenn man irgendwie nur damit beschäftigt ist, irgendwie gerade die andere Person zu befriedigen, anstatt sich auch mal auf sich selbst und die eigene Lust zu konzentrieren, naja gut, dann hat man im Endeffekt hat dann niemand wirklich Lust. So, ne?
Ja, ich muss auch sagen, diese 69er-Stellung ist bei mir wirklich in der harten Kritik, weil ich finde, dass man sich dabei einfach nicht konzentrieren kann auf das, was passiert und gleichzeitig zu sehr auf das konzentriert, was man tut. Und irgendwie, also ich finde das schon, ich muss sagen, also ich kenne keine Person mit Vulva, die sagt, ich liebe die 69er-Stellung. Und ich kenne hauptsächlich Personen mit Penis, die sagen, sie lieben die 69er-Stellung. Also da sehe ich da schon einen Zusammenhang. Ich weiß nicht, woher es genau kommt. Und ich denke eben, ob ich mich jetzt entspanne oder nicht entspanne, habe ich dann ja trotzdem keine Befriedigung, daraus geleckt zu werden, auch wenn es jetzt nicht nur um mich geht. Und ich denke auch so, was du sagst, dieses, wenn man geleckt wird, oder ich habe ja auch früher nicht so gern, ich wurde früher nicht so gern geleckt und jetzt ist es so, dass ich das eigentlich schon ganz gut finde, wenn es gut gemacht ist. Dabei ist es, glaube ich, besonders wichtig, sich so darauf zu konzentrieren, wie sich das gerade anfühlt und so richtig in den Körper reinzugehen. Und dann funktioniert das auch gut. Also ich sehe das auch so wie du, Johanna, dass man das voneinander so ein bisschen trennt, so. Und dann, genau, das wollte ich noch sagen, wenn ich jemandem einen Blowjob gebe und die Person extrem das geil finde und darauf total abgeht, dann werde ich dadurch viel, viel mehr erregt, als wenn wir die 69er-Stellung
machen. Und ich glaube, das Problem dabei ist, auch was du gerade schon beschrieben hast, dich erregt ein guter Leckjob dann, wenn er gut gemacht ist. Aber wenn man die Konzentration immer aufteilen muss, dann wird, also irgendwo muss man ja dann Abstriche machen. Also entweder konzentriere ich mich darauf, wie es sich anfühlt, wenn ich gerade geleckt werde. Und da muss ich aber auch darauf hoffen, dass meine Partnerperson das auch gerade richtig gut und konzentriert macht. Das bedeutet, die Person konzentriert sich automatisch nicht so sehr auf meinen Blowjob. Genau, also so, irgendwo teilt man die Aufmerksamkeit auf. Und das ist ja immer ein Problem. Das heißt, wahrscheinlich ist es auch so, wenn man in so einer 69er-Stellung ist, vielleicht profitiert eine Person davon, die gerade den Kopf ausstellt und genießt, dass sie vielleicht gerade einen guten Blowjob bekommt, aber ist dabei nicht konzentriert an der Sache, dir einen guten Leckjob zu geben in dem Sinne. Also so, es ist halt einfach, dann ist es halt irgendwie noch der schöne Zusatz, dass man eine Pussy im Gesicht hat. Das ist ja toll, so. Mhm. Aber man konzentriert sich nicht wirklich darauf, gut zu lecken. Und das ist ein Problem.
Wobei ich mich auch, bei dieser Doppelkonzentration frage ich mich irgendwie manchmal, also weil ich sehe das nämlich genauso, wie ihr jetzt beschrieben habt, so dieses 69 mag ich genau aus diesem Grund nicht. Aber gleichzeitig ist es zum Beispiel bei mir schon so, wenn ich solche Penetrationssex habe und mir dann noch jemand zusätzlich zum Beispiel Finger an den Mund steckt, dann fühlt sich das echt manchmal an. Ich kann das nur so beschreiben, wie so, dass so ein Stromkreis geschlossen wird. Also es ist so, auf einmal macht es so bzzzt und dann ist es wie so, es gibt dann so ein krasses, ja, wie so ein Energiekreislauf in meinem Körper oder sowas. Das heißt, irgendwie hat dieses an verschiedenen Stellen so berührt werden, dass sich so Stromkreisläufe schließen, hat bei mir schon Einfluss. Und ich frage mich solche, warum das bei der 69er könnte es ja auch voll so sein, weil es gibt ja auch auf einmal so einen Kreislauf, aber irgendwie funzt es bei mir einfach nicht. Also so als würde halt Plus und Plus, und aber das ist jetzt so voll esoterisch und das mag ich eigentlich gar nicht, aber es fühlt sich echt manchmal so an, als würden die falschen Pole zusammengeschlossen werden oder so.
Ich verstehe aber, was du meinst, aber ich glaube, das Problem liegt daran, dass die Finger auch trotzdem nur für dich da sind. Also weißt du,
ja,
und
stimmt.
Beim Penis hast du automatisch den Fokus darauf, dass du ja dann auch noch gut blasen willst.
Ja,
ja,
ja, das stimmt.
Also du müsstest mal geleckt werden und dabei Finger im Mund kriegen.
Ja, das ist auf jeden Fall geil. Oder was ich nämlich auch, vielleicht ist es dann sogar so ein kleiner Hack, die einzige Variante von 69, die ich ganz okay, also oder die ich sogar gut finde teilweise, ist, wenn beide auf der Seite liegen, dann dann sind beide so entspannt, weil das Schlimme ist ja auch, dass man meistens dann die Person mit Vulva irgendwie die ist, die irgendwie aktiv irgendwo hocken muss und sich überlegen muss, wie weit soll ich jetzt meine Pussy ins Gesicht stecken oder wie hoch und wie blase ich dabei noch und bla. Und wenn aber beide so auf der Seite liegen, dann kann man ja so voll entspannen und dann gebe ich keinen Blowjob, sondern ich habe dann den Penis nur im Mund, quasi unbewegt und werde dann geleckt. Mhm. Weil das ist dann wieder so, dann muss ich halt nichts aktiv machen und du kannst jetzt auch keinen Blowjob von mir erwarten, aber ich finde es schön, deinen Penis im Mund zu haben, so. Genau, das finde ich noch so, das ist eine Variante, die ich irgendwie, mit der ich noch mitgehen kann.
Ja. Aber ist es die gleiche Befriedigung, wie wenn es die Finger sind?
Ja, vielleicht fühlt sich, glaube ich, sogar noch besser an, weil der Penis irgendwie noch so schöner weich ist. Aber eben nur, wenn es wirklich klar ist, ich mache das jetzt gerade nicht, weil ich irgendwas an deinem Penis stimulieren will, sondern so nur, um irgendwas im Mund zu haben. Also ich habe zum Beispiel auch manchmal beim Masturbieren, stecke ich mir noch ein Dildo in den Mund oder sowas, weil es sich irgendwie geil anfühlt, da so drauf rumzubeißen und so. Ja. Beim Penis sollte man es nicht machen. Aber
zerbissene Dildos überall in deiner Wohnung. Ja. Und du hast keinen Hund. Okay, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir die Frage von Lenia dann überhaupt richtig beantwortet haben, die Nutten-Sprechstunden-Frage. Zum Thema, wie ist das?
Also ich könnte dazu vielleicht noch kurz sagen, ich glaube, es gibt halt einfach so ein paar Dinge, auf die man körperlich richtig stark achten kann. Und das kennst du wahrscheinlich ja auch, wenn du so selbst auch total aus der Tantra-Massage mitkommst. Ich würde sagen, so mindestens 6 wichtige Dinge, auf die man achten kann, ist einfach immer die eigene Atmung natürlich, Bewegung, der Tonus, also die Körperspannung, ist man entspannt, ist man angespannt, die Stimme, so die Expansion, also wie sehr kann ich Raum einnehmen dabei oder mache ich mich irgendwie klein? Und was gibt es noch? Irgendwas gibt es noch, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, nur 5 aufgezählt. Aber ja, normalerweise fallen mir 6 ein. Und das sind so wichtige Dinge, auf die man total gut achten kann, um irgendwie mehr im eigenen Körperempfinden zu sein. Aber man darf es natürlich auch nicht zu sehr, also wenn man es in dem Moment zu sehr verwissenschaftlicht und verkopft, dann denkt man ja auch die ganze Zeit, oh, atme ich jetzt richtig und wie ist denn jetzt meine Bewegung? So funktioniert es natürlich auch nicht. Ich glaube, das sind eher so Übungen, die muss man außerhalb des Sexes üben und einfach mal so im Alltag integrieren, so einen Bodyscan machen, in welchen Situationen fühle ich mich wie und wie sind diese Qualitäten, die ich gerade aufgezählt habe, also von diesen verschiedenen Parametern, wie fühlt sich das gerade an? Und dann wird sich das wie so automatisch ein bisschen mit in das Sexleben reintragen.
Ja, oder ich finde es ehrlich gesagt voll gut, gerade die Idee, wie so einen von diesen Parametern nacheinander beim Sex auszuprobieren. Also ich finde zum Beispiel Bewegung ganz wichtig, so dieses Hüftbewegung. Ich finde, das kann man auch wunderbar alleine probieren beim Masturbieren, aber dann zum Beispiel auch sagen, okay, das bringe ich jetzt mal in den Sex ein, dass man sich wirklich mal nur hinlegt und mal schaut, wenn ich meine Hüfte auf eine bestimmte Art bewege, kann ich allein so durch diesen Hüftschwung oder sowas schon irgendwie so Lust erzeugen. Und das könnte man ja zum Beispiel auch, wenn man dann irgendwie so einen Blowjob bekommt, dass man einfach sagt, okay, heute achte ich mal nur darauf, ich schau mal, wie kann ich meine Hüfte dazu irgendwie mitbewegen, um irgendwie Lust zu erzeugen. Und dann beim nächsten Mal schaue ich mal, wie kann ich meine Atmung einfach mal verändern oder wie kann ich, dann beim nächsten Mal spiele ich mit Anspannung und Entspannung oder sowas. Genau, also das finde ich eigentlich ganz cool. Man muss ja nicht alles gleichzeitig machen, sondern einfach Experimente mit einem nach dem anderen und einfach mal was anders machen und gucken, ob sich dann einmal das anders anfühlt oder so.
Voll, ja, das ist total sinnvoll. Ja, ich glaube, sonst kommt man auch schnell in die Frustration, wenn man versucht, alles auf einmal direkt irgendwie zu optimieren oder wie auch immer. Also optimieren ist sowieso blöd, irgendwas zu versuchen zu optimieren. Mhm. Aber wenn man versucht, auf alles gleichzeitig einen Fokus zu haben, dann kommt man schnell in die Frustration. Aber wenn man es so nacheinander macht, so häppchenweise und dann schaut, oh, okay, das war jetzt interessant, was da gerade passiert ist. Ich glaube, das ist total wertvoll. Ja.
Wenn du Tantra-Massagen gibst, Johanna, dann ist es doch auch so, dass du eigentlich so berührbarer bist, oder so? Als jetzt, sagen wir mal, so im klassischeren Sinn? Oder wie ist denn eigentlich da deine Spannweite, also was die Berührbarkeit
also,
betrifft?
Also generell gibt es, ich arbeite ja in einem Tantra-Massagestudio. So. Das heißt, es gibt auch erstmal bestimmte Regeln, die auch durch das Studio kommen. Also auch wenn wir selbstständig sind, gibt es wie so einen allgemeinen Konsens, das ist unser Angebot, was wir hier machen und andere Dinge finden woanders statt. Das heißt, bei uns gibt es zum Beispiel auf keinen Fall Sex, also penetrativen Sex oder auch keinen oralen Sex oder irgendwie sonst was. So, das ist ganz klar. Es bleibt schon in dem Sinne in dieser Einseitigkeit, aber da innerhalb dessen von so einer Grauzone zwischen okay, es ist einseitig und es gibt keinen Sex. Da wählen Leute wie so eigene Regeln, womit sie sich wohlfühlen. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass ich sage, okay, ich bin nicht nicht berührbar. Also man darf auf jeden Fall immer Kontakt zu mir suchen, man darf mich umarmen, man darf irgendwie immer die Hände auf meine Beine legen oder irgendwie sowas. Aber wenn jetzt, und das ist auch schon öfter passiert, wenn jetzt Leute kommen und versuchen mich plötzlich zu küssen oder erstmal so ganz ungefragt nach meinen Brüsten greifen oder so, da sage ich dann auch, nee, Moment mal, das war jetzt erstmal nicht die Abmachung so. Also und da führe ich ja aber auch Vorgespräche und sage, was geht und was geht nicht. Und auch, ne, wenn Leute so den Impuls haben, dass sie irgendwas brauchen, dann dürfen sie mich ja immer danach fragen. Genau. Aber es ist nicht so, dass mein ganzer Körper berührbar ist währenddessen, weil ich auch glaube, also ich glaube, ich stehe dafür auch zu sehr hinter diesem Konzept von versuch mal zu spüren, was passiert, wenn es mal nur um dich geht. Das ist ja auch die Idee von der Tantra-Massage. Das ist jetzt irgendwie gar nicht, dass ich das für meinen eigenen Schutz brauche. Also manchmal denke ich auch, okay, ich will nicht von jeder Person angegrapscht werden. Aber es gibt auch viele Momente, da müsste ich mich richtig zusammenreißen, weil ich die Person schon richtig hot finde. So. Das gibt's natürlich auch, wo ich das auch, wo ich schön fände, berührt zu werden und trotzdem konsequent bleibe und denke, nein, aber die Person hat ja eine Tantra-Massage gebucht, weil sie fühlen will, wie es ist, wenn es nur um sie geht und nicht um das Gegenseitige. Genau.
Ja, und es ist ja eben genau wieder dieses Thema von, kann ich mich an meinem eigenen Körper berauschen oder brauche ich quasi deinen Körper, deine Brüste, um mich zu berauschen, was ja auch schön sein kann in der partnerschaftlichen Sexualität, aber genau, reicht mir auch meine Lust und mein Körper irgendwie.
Und das war für mich damals ein richtiger Augenöffner im Tantra-Massage-Seminar und einer der Gründe, warum ich so begeistert davon war, weil ich es bis dato nur kannte, mich eben auch mit an dem Körper des anderen zu berauschen oder auch an der Anziehung, die ich zu einem anderen Menschen empfinde. Aber einmal so berührt zu werden von einer Person, zu der ich überhaupt nicht sexuell attraktiv angezogen bin oder so und die mich dann aber einfach gut berührt und zwar richtig gut berührt und mein Körper macht plötzlich so wusch, alles schießt da durch und es ist voll schön und ich kann mich so ganz und gar auf mich konzentrieren. Das war eine richtig schöne Erkenntnis, dass ich keine andere Person brauche als sexuelle Attraktion, höchstens eben als Person, die mich berührt, als Handwerkzeug, wenn man so möchte. Ja. Masturbieren durch fremde Hände.
Und, ja.
Oh wow.
Ja. Und Luisa meinte am Anfang schon, du hast auch, wie sagt man, Verein oder so, also Yangtra, den hast du mitgegründet oder den, der existiert auf jeden Fall. Genau, das ist so ein Wortspiel zwischen Yang und Tantra, so hört sich das für mich an. Genau, was ist das denn oder was hat es damit auf sich?
Das Yangtra ist ein Seminar, das haben wir irgendwie speziell für junge Leute konzipiert, weil wir dachten, okay, die Tantra-Massage-Szene beginnt irgendwie häufig erst so ab 40 oder so, dass Leute da so ihren Einstieg finden.
Oder ab 60.
Oder ab 60.
Mein Gefühl eher so.
Genau.
Ja. Und aber ich mag auch euch 60-jährige Leute, ihr seid auch alle süß.
Ja, voll, definitiv. Also ich habe mich auch immer wohl gefühlt, weil ich habe es ja auch mit 24 da irgendwie angefangen und war dann unter den ganzen Ü50, Ü60 Leuten und fand es trotzdem toll. Und trotzdem, wie ich ja eingangs schon mal gesagt habe, meine Erfahrung mit meiner allerersten Tantra-Massage war ja auch so, dass ich dachte, oh, wenn das jetzt irgendwie eine Person gemacht hätte, die so alt wäre wie ich, so, dann wäre das ein anderer Schnack gewesen. Ich glaube, ich hätte mich anders fallen lassen können. Und da haben wir uns irgendwie überlegt, es braucht einfach mal speziell ein Seminar, das nur auf junge Leute ausgelegt ist. Und obwohl man natürlich sagt, es sollte in der Tantra-Massage keine Rolle spielen, wer das Gegenüber ist, weil es ja wirklich darum geht, sich auf sich selbst zu konzentrieren, finde ich, wenn es um das Thema Alter geht und gerade wenn es um sehr junge Menschen geht, also wir definieren so Yangtra zwischen 18 bis 30, also wenn ich mir vorstelle, eine 18-jährige Person, die sich kaum sexuell ausprobiert hat, vielleicht steht plötzlich in einem Raum mit lauter Ü-60-jährigen Menschen, das ist schon,
Das spielt halt auch Machtdynamiken
total,
da eine Rolle,
das spielt,
ne? Also vor allem, wenn dass dann so ein Tantra-Masseur ist, der irgendwie ausgebildet ist und der sagt dann, naja, es wäre jetzt schon sehr heilsam für dich, wenn ich jetzt mit meinem Penis dich da so ein bisschen heilen würde. Und dann denke ich als 18-Jährige vielleicht, naja, gut, wenn der das sagt.
Total. Das ist genau das Ding und das ist richtig kritisch. Und deswegen haben wir gedacht, es bräuchte schon mal so einen sicheren Ort, wo junge Leute untereinander sowas, sich sexuell so ein bisschen explorieren können. Und da ist so ein Tantra-Massage-Seminar ja auch irgendwie was ganz Schönes. Und im Gegensatz zu anderen Tantra-Massage-Seminaren sind wir bei Yangtra auch sehr, bei dem Thema auch viel Konsensübung. So, wir spielen das Wheel of Consent, solche Sachen zum Beispiel, ne? Um da erstmal so eine gute Grundstimmung zu schaffen, guten Konsens generell in dem ganzen Seminar, ne, unter welchen Voraussetzungen wir uns da begegnen wollen. Und ja, um dann so eine Sicherheit zu haben, okay, und von hier aus können wir so ausschwärmen und dann sexuell so ein bisschen erforschen und so. Und ja, es ist ein total schönes Seminar. Ich bin sehr froh, dass wir das gegründet haben, weil es total gut ankommt. und die jungen Leute, die sonst sich nämlich nicht getraut hätten, weil sie dachten, okay, ich will nicht unter den Ü-60-Jährigen sein, so, da dann plötzlich ihren Ort finden. Und ich glaube, man kann schon in jungen Jahren viel Schindluder mit der eigenen Sexualität treiben und viele schlechte Erfahrungen machen. Und dann ist es total gut, irgendwie auch so einen Ort zu haben, wo man auch lernt oder lernen kann, begleitet lernen kann, was es bedeutet, was will ich, wie will ich berührt werden, was ist gute Berührung und so weiter. Und wie kann ich meine Wünsche auch äußern und so, ja.
Und was für Übungen werden da so gemacht? Kannst du das uns so kurz erklären?
Ja, also genau, das Wheel of Consent habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Das ist so eine wichtige und relevante Übung. Ich weiß nicht, ob hier so, wahrscheinlich schon mal, ihr habt es wahrscheinlich schon mal erklärt, so grob, was das Wheel of Consent ist, oder?
Wir haben es schon mal so grob erwähnt und wir machen auch demnächst, aber das dauert noch eine Weile, bis die rauskommt, eine Folge, wo wir nochmal ganz explizit darauf eingehen, ja. Aber du kannst es ja auch gerne nochmal kurz drumherum reißen. So.
Immer, Wiederholung ist immer gut.
Also wenn ich so ganz knapp zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, beim Wheel of Consent geht es darum, Berührungsrichtungen zu definieren, also zu fühlen, in welcher Rolle bewege ich mich, wenn ich berühre oder Berührung empfange. Und ich könnte das an so einem ganz kurzen Fallbeispiel vielleicht mal kurz festmachen. Es ist zum Beispiel so, Berührung kann man ja geben und empfangen. Und ich kann eine Berührung für mein eigenes Lustvergnügen geben und ich kann eine Berührung für mein eigenes Lustvergnügen empfangen. Und ein Beispiel wäre jetzt in einer klassischen Tantra-Massage-Situation wäre es so, ich diene den Wünschen einer anderen Person. Also ich berühre eine andere Person zu deren Lust. So, das heißt, da hat meine Lust jetzt erstmal selbst gar nichts so drin zu suchen. Das ist ein Dienenverhältnis. Dann gäbe es aber auch die Situation, zum Beispiel in meiner Partnerschaft, ich möchte meinem Freund durch die Haare wuscheln, weil ich das total schön und sexy finde. Dann nehme ich mir etwas von ihm. Also ich berühre ihn für mein Vergnügen. So, und er gibt mir seinen Körper, er leiht mir seinen Körper, damit ich dieses Vergnügen empfinden darf. So, das ist eine andere Qualität. Und dann kann man das Ganze natürlich auch nochmal umdrehen. So, also genau, das ist so ganz grob zusammengefasst. Das sind diese zwei Berührungsrichtungen, um die es geht.
Und also ich kann auch empfangen zum Beispiel, dass jemand meine Brüste knetet, weil ich das schön finde. Oder in Luisas Fall, sie könnte empfangen, dass jemand ihre Brüste knetet, weil das Gegenüber gerne Luisas Brüste anfassen will. Und dann ist es quasi ein Erlauben und das andere wäre ein Empfangen.
So, genau.
Ja, das ist halt eben so interessant, weil viele oder einige Menschen das noch nicht so richtig verstehen, dass selbst wenn sie mir etwas geben, wie zum Beispiel, sie lecken mich oder so, dass es dann trotzdem so ist, dass ich das...
dass es um sie, um deren Lust geht, quasi nicht um deine. So, ja.
Dass es trotzdem um die Lust von der anderen Person geht. Dass ich denen trotzdem dabei diene, indem sie mir etwas geben. Mhm. Und ich glaube, das ist noch nicht so richtig klar vielen Leuten, dass das nicht unbedingt immer... dass es für mich dann nicht unbedingt irgendwie... Es ist schon toll und so. Und ich mache das ja. Das ist ja mein Beruf und mein Job und so weiter. Aber dass es dann nicht diese Lust... Also dass es nicht diese Lust aus ist, die ich hätte, wenn die mir vielleicht genau das geben würden, was ich jetzt haben will.
Ja, oder ich würde es fast eher andersrum sagen, dass es auch vollkommen okay ist. Weil das sind dann oft Leute, die sagen dann, oh Luisa, ich würde dich gerne heute Abend 2 Stunden verwöhnen. Deswegen mag ich das Wort verwöhnen ja nicht, weil was dahinter aufsteht ist, ich will dich heute lecken, weil ich das geil finde. Und das darf ich aber nicht zugeben, weil das irgendwie stigmatisiert wird. Sondern deswegen muss ich dich verwöhnen und du musst es unbedingt mögen. Statt dass wir halt einfach sagen, hey, das ist halt ein Viertel von diesem Wheel of Consent, was voll fein ist, zu sagen, eigentlich ist mir egal, ob du das magst oder nicht, ich habe einfach Bock, deine Pussy zu lecken. So. Und dass es quasi auch vollkommen fein ist. Genau. Also ich finde eher so in die Richtung sollte es gehen, dass das so entstigmatisiert wird oder so. Ja,
ja, total.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, und ich glaube, viele Leute denken auch immer noch ganz oft, ja, wenn ich die aktive Person bin, also wenn ich etwas gebe, dann tue ich das für die Lust der anderen Person. Aber das ist ja oft gar nicht wahr. Also ganz oft tue ich das für mich selber. Und diese Differenzierung zu lernen, das ist total wichtig. Und da dann auch immer drauf zu achten. Ja, genau. Also sowas üben wir viel. Mhm. Und dann ist es natürlich auch einfach ein Tantra-Massage-Seminar. Das heißt, wir leiten die Massage an, also wir demonstrieren sie vorher, wir teilen die so in kleine Häppchen auf, demonstrieren sie und lassen sie die Leute in einer Hin- und Rückrunde nachmassieren. Und für uns ist es zum Beispiel wichtig, dass es nie sowas wie einen Mitmachzwang gibt. Also jeder entscheidet selber, was er oder sie mitmachen möchte. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Dinge vor einmal zeigen, damit sie wissen, was auf, ne, dass die Menschen wissen, was kommt auf sie zu und dann die Entscheidung fällen können, will ich mitmachen oder will ich nicht mitmachen. Das kenne ich aus anderen Tantra-Massage-Seminaren auch. Also, dass es manchmal, was mir da auch an Geschichten auch manchmal zugetragen werden von, okay, dir wird eine Person zugeteilt und du machst das jetzt mit dieser Person. Das ist immer so ganz strikt aufgeteilt, nur Männer mit Frauen und also so ein Kram, das finde ich irgendwie alles ganz schlimm. Ja. Und sowas gibt es zum Beispiel bei uns auf jeden Fall auch nicht. Also es ist alles basiert auf 100%iger Freiwilligkeit. Und wir hatten auch zum Beispiel mal eine Teilnehmerin, die hat die erste Übung mitgemacht und danach nichts mehr. Die hat am Rand da gesessen und zugeguckt. Und die hat hinterher im Endsharing gesagt, dass sie super glücklich darüber war, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben nicht über diese Grenze gegangen ist, das Gefühl zu haben, sie müsste etwas mitmachen, obwohl sie es gerade gar nicht fühlt. Und dadurch so ein Learning hatte für sich, was für sie total bereichernd war. So, und das war das, was sie für sich daraus mitgenommen hat. Das fand ich auch spannend. Mhm. Genau, also ja, und wir machen so eine Art, wir nennen das so eine Meditation, ja, Meditation für den eigenen Intimbereich. Also ich will nicht alles zu detailliert verraten, was wir machen, aber da geht es auch viel darum, so einfach nur in Spüren und nur in Kontakt mit sich selbst und vor allen Dingen aber auch mit dem eigenen Intimbereich. Es ist wie so ein bisschen, ich gebe meiner Vulva oder meiner Vagina eine Stimme und lass sie einfach mal so mit mir sprechen. Was wünsche ich mir? Was brauche ich von dir? Also so, das darf irgendwie wie so, ja, meine Vulva zu mir sagen, so ein bisschen. Mhm. Und das klingt vielleicht so ein bisschen komisch, aber wenn man das dann erlebt und erstmal in diesem...
Das würde jetzt wieder so eine Cringe-Übung sein, wo ich wieder komplett raus wäre. Ne, Lenia?
Ich glaube, du sagst es immer nur, Lisa, dass du dann komplett raus wärst. Und wenn du es einfach machen würdest, dann würdest du halt auch voll dabei sein. Ich glaube, das ist irgendwie so ein... eher immer so ein vorhergeschobene Angst oder sowas.
Aber ja, ich glaube, also ich verstehe schon, was du meinst, Lisa. Ne? Ich fühle das auch. Aber wenn man dann erstmal drin ist, dann fühlt sich das anders an. Es hat was mit dem Einlassen zu tun. Das ist eigentlich wie das, was wir ja auch vorhin mit dem Thema hatten. Was ist, wenn ich berührt werde? Und das ist nicht das, was ich immer kenne, sich darauf einzulassen. So kann es mit solchen Übungen auch sein. Am Ende kann es einen so ein bisschen auch erweitern in dem, was man zu empfinden bereit ist. Ja.
Genau. Aber da zu diesen Young-Tra-Sachen, da dürfen auch Männer und Menschen mit Penis kommen? Oder weil du gerade meintest, ich spüre meine Vulva-Vagina
also
rein?
Also das habe ich über mich selber gesagt. Also so, ja, okay. Aber genau, es dürfen auch Männer mit Penis kommen. Genau.
Ja.
Ja.
Okay. Und gibt es einen Unterschied zwischen, würdest du jetzt sagen, speziell jüngeren Gruppen und speziell eher Gruppen, wo der Alters- und Durchschnitt ein bisschen höher ist? Also was unterscheidet das Young-Tra dann inhaltlich auch ein bisschen was von dem, sagen wir mal, normalen, wo dann eher der Altersdurchschnitt höher ist?
Genau, also ich glaube, dass bei uns das Thema Konsens so groß geschrieben wird, ist schon mal ein Unterschied. Und ich glaube auch allein dadurch, dass Gruppen, die einer Generation angehören, einfach ähnliche Themen haben, die sie einfach auch schon mal verbinden, das macht auch was aus. Also allein, wie die Gruppe sich begegnet und was ja auch für eine Generation auch prägend ist an sexuellen Themen, also sowas wie MeToo oder sowas, ist zum Beispiel in unserer Generation oder auch der Generation der jüngeren Menschen viel größer als jetzt mit den Ü-60-jährigen Menschen. Und ich glaube, dass man da von Anfang an schon mal wie so eine Einigung darüber hat, woher kommen wir und wie wollen wir uns begegnen. So, das macht die Räume dann von Anfang an, glaube ich, auch nochmal, ich sag mal, sicherer.
Ja, richtig spannend. Und wo findet man das Young-Tra oder wo kann ich das jetzt suchen, finden, wenn ich da teilnehmen will oder so? Oder kann man da auch teilnehmen, wenn man 31 ist oder ist das so eine richtig harte Grenze bei 30? Weil ich bin ja schon über 30.
Es ist eine relativ harte Grenze, ja, aber es gilt das Datum der Anmeldung. Also wenn ich mich anmelde und ich bin 30 und wenn es dann ausgeführt
ist... Ich melde mich ja für in 10 Jahren an.
Genau. So, also dann geht schon noch. Also man kann auch 31 oder sogar manchmal 32 schon sein, wenn es dann stattfindet, wenn man bei der Anmeldung 30 war. Also weil man kann ja jetzt sich auch für ein Seminar für 2026 anmelden jetzt. Also ne, das geht tatsächlich.
Okay. Vielleicht macht ihr ja auch mal so ein Middle Young-Tra oder so, wo ich dann wieder teilnehmen kann, was irgendwie für Leute zwischen 30 und 40 ist oder so.
Die Nachfrage ist voll da, aber da gehe ich dann immer wieder so ein bisschen mit der Philosophie. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass man sich so ein bisschen öffnet dafür, dass es ja sehr darum geht, wie man selber berührt wird und gar nicht so sehr um die Attraktion zu einer anderen Person. Also dass man das jetzt nicht als eine Live-Dating-Plattform sieht oder so. weil ich Menschen Ü30 zutraue, dass sie auch einem Menschen Ü60 sozusagen erwachsen begegnen. Also zwei Menschen auf
ja, so. Stimmt, du hast voll recht, ja. Ja, stimmt. Oh Mann, ja, das ist so richtig gut, dass du das nochmal so klar machst, weil ich meine, Yangtra macht halt Sinn, weil du die Küken sozusagen, die gerade so in ihrer Sexualität so reinkommen, da so auffängst und so schützt. Und dann, wenn die aber über 30 sind, dann sind die eigentlich so weit grown up, dass sie halt, genau, dass sie halt klarkommen.
Genau, sind sie so ein bisschen schon gefestigt, ne? An, ja, die haben einfach andere Lebenserfahrung ja. Und so, genau.
Stimmt voll, ja. Richtig gut. Oh. Mhm. Ja, ich wollte fragen, wo findet man Yangtra, weil das habe ich ja unterbrochen gerade.
Das Yangtra findet man, wenn man Ananda Wave googelt, aber man kann auch tatsächlich einfach Yangtra googeln. Auch dann findet man das schon. In Kombination mit Ananda Wave findet man es auf jeden Fall und auch wahrscheinlich in Kombination mit meinem Namen oder auf meinem Instagram-Profil oder so findet man auf jeden Fall alle Infos dazu.
Und in den Shownotes findet man es wahrscheinlich auch, genau. Wenn man jetzt einfach einmal kurz runterscrollt.
Genau, und wir haben auch einen Yangtra-Fonds gegründet, weil es oft ein Problem von jungen Menschen ist, dass sie sich so Seminare nicht leisten können. Und wir haben das Seminar insgesamt schon relativ günstig gestaltet, aber so, dass wir da jetzt auch nicht für Oma arbeiten, muss es halt schon einen gewissen Basispreis geben. Und dieser Fonds funktioniert so, dass Leute, die sagen, okay, ich habe Lust, junge Leute zu supporten, dass sie da irgendwie so ein an so einem Seminar teilnehmen können, einfach bei Ananda Wave praktisch in die Kasse einzahlen können, in diesen Fonds einzahlen können. Und daraus aus diesem Topf subventionieren wir dann Plätze an jüngere Leute, die dann sagen, hey, ich kann vielleicht nur einen Anteil zahlen und den anderen Teil geben wir dann aus dem Fonds. Genau, und das heißt, liebe Menschen, die ihr hier zuhört, wenn ihr zufällig einen Groschen übrig habt und Lust habt, den in unseren Yangtra-Fonds zu spenden, wir freuen uns total und die jungen Menschen freuen sich vor allen Dingen.
Und den verlinken wir auch in den Shownotes oder wie kommt man dahin?
Ja, genau.
Zu dem Fonds?
Ja.
Ja. Okay.
Link.
Cool, ja, dann
wonderful.
Vielen, vielen Dank.
Es ist immer wie immer, Johanna, es ist immer sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Also danke,
ja,
dass du
gerne.
Da warst.
Ja, sehr gerne, schön mit euch.
Ja. Und ihr könnt uns auf Instagram folgen, wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt. Oder auf Patreon, wenn ihr so Stories von uns hören wollt. Und natürlich diesen Podcast weiterempfehlen, abonnieren, indem ihr diese Glocke bei Spotify drückt und 5-Sterne-Bewertung dalassen. Genau, das sind so die Sachen, die ihr außer dem Yangtra-Fonds noch für uns tun könnt. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Ja, ciao. Bis nächste ciao. Woche Freitag. Tschüss!
Geliebte auf Zeit.